Hey und willkommen bei der Rennrad-WG. Die Rennrad-WG war von 2019 bis 2024 ein Podcast von Cycling Claude, also von mir mit verschiedenen Hosts. Der ist aber im Laufe 2025 eingeschlafen und wird es auch in dieser Form nicht mehr geben. Was du jetzt hinter mir schon siehst, ohne Ton, ist ein Interview, das ich mit Xaver von Dreier geführt habe. Das ist der Inhaber von Bockstein Bikes und von den Icon-Laufrädern. Und wir reden über Laufräder, nicht nur über Icon, aber unter anderem auch. Also alles zum Thema Laufräder, was mich, was dich, was euch interessiert. Das ist wie gesagt ein Prototyp und ich hätte gerne ein bisschen Feedback. Ist das was, was ihr auf YouTube gerne sehen möchtet? Was ist lame? Was ist interessant? Was kann ich anders? Was kann ich besser machen? Schreibt mir mal in die Kommentare oder eine direkte E-Mail an mich. Und ich plane auch dann die Tonspur weiterhin als Podcast zu veröffentlichen. Es sollen immer so 30 bis 40 Minuten werden. Der erste war ein bisschen länger, denn es war interessant. Und so soll es eigentlich weitergehen, aber mit eurem Input, was ich noch besser machen kann. Die Tonspur im Podcast wird nicht ganz so klasse sein. Ihr hört das gleich. Ich glaube, mein Headset war auch nicht so richtig gut. Da kann man noch verbessern. Aber es sind eben Videoaufnahmen von Zoom und da ist die Tonqualität sowieso nicht immer so ganz gut. Aber ich hoffe, man kann das hören. So soll es weitergehen, falls ihr das überhaupt mögt. Und bevor es jetzt mit Xaver weitergeht, noch ein kurzer Hinweis, weil ich immer wieder Kommentare bekomme. Das hier ist keine Werbung. Der Gast, den ich hier im Videocast habe, zahlt mir weder was, noch hat er mich angefragt, ob er Gast im Videocast sein kann, sondern umgekehrt. Ja? Ich bringe das hier, weil mich das Thema interessiert und weil ich denke, dass es vielleicht auch andere in der Radbubble interessieren könnte. Ja? Wenn du also jetzt denkst, hier wieder drunter schreiben zu müssen im Kommentar, das ist aber Werbung. Sorry, du kaufst dir auch irgendein Radsportmagazin und auch dort sind im redaktionellen Teil natürlich die Produkte hauptsächlich Themen und das liest du gerne und zahlst sogar dafür. Denk mal drüber nach. So, und jetzt geht's los mit Xaver von Bockstein Bike. Beziehungsweise von Icon.bike, das ist die Laufradmarke. Jetzt schalte ich rüber nach Berlin. Ja, Xaver, vielen Dank, dass du heute hier im Videocast bist. Das ist der erste Videocast der Rennrad-WG. Den Podcast gibt es ja so nicht mehr, aber wir hatten auf der Cycling World Europe in Düsseldorf 2024, ist 14 Monate her, ja, vereinbart.
2025, genau, vor einem Jahr sozusagen.
Ach, stimmt, 2025, Entschuldigung, ja. Aber es sind 14 Monate, wo ja. Wir eigentlich mal einen Podcast machen wollten in der Rennrad-WG, damit du über deine Radmarke Bockstein sprichst. Geiles Brand, Bockstein, Bockstein-Bike, schöne Fahrräder. Und ja, du bist so ein bisschen mein schlechtes Gewissen oder du sitzt auf meinem schlechten Gewissen, weil ich dachte, oh, ich habe da was versprochen und dann habe ich es nicht gemacht. Oh, okay. Und deswegen einfach jetzt mal ein Test, ein Videocast im Rahmen der Rennrad-WG. Claude trifft Xaver von Dreier aus Berlin. Ja, Xaver, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du in die Radbranche gekommen und was ist so dein Background?
Also erstmal freut mich hier zu sein. Ich hatte jetzt keine Erwartung, dass, also es war jetzt keine Verpflichtung deinerseits, als wir auf der Cycling World gesprochen haben. Trotzdem freue ich mich, dass es jetzt doch noch stattfindet. Und also wie bin ich zur Fahrradbranche gekommen? Ich habe eigentlich 20 Jahre lang in der Musikbranche gearbeitet, als Toningenieur, Produzent, Komponist, DJ, verschiedenste. Ich habe ein eigenes Label gehabt und irgendwann 2012 hatte ich so ein bisschen die Nase voll von der Branche. Es war so im Zuge der Digitalisierung. Es gab noch keine richtigen Streamingdienste und wie auch immer. Man ist so ein bisschen unter die Räder gekommen als Produzent. Und dann bin ich umgeschwenkt, habe dann ein paar Jahre in der Museumsbranche gearbeitet, in ähnlichen Bereich im Sinne von, ich habe Content produziert, Ausstellungen begleitet und so weiter. Und parallel habe ich eine alte Liebe zum Fahrrad wieder aufleben lassen. Ich habe von einem Kumpel ein altes Stahlrennrad geschenkt bekommen aus den 60er Jahren, habe das dann aufgemöbelt und habe so wiederentdeckt, dass ich eigentlich auch schon immer gerne an Fahrrädern geschraubt habe. Das habe ich auch schon als Kind getan. Ne? Ich habe BMX-Räder gehabt, die habe ich dann auseinandergenommen, wusste nicht genau, wie man sie wieder zusammenbaut, bin dann zum lokalen Fahrradmechaniker. Das Klassische. Und ich habe eigentlich immer eine Faszination für mechanische Dinge gehabt und Fahrräder insbesondere. Ja, und so kam es. Dann wurde es irgendwann immer konkreter. Ich habe dann ein Business angemeldet, damit ich auch B2B-mäßig Sachen einkaufen kann. Und 2020, im Zuge des Covid-Lockdowns, war das so, dass plötzlich Leute angefangen haben, mich zu kontaktieren, die meine Sachen nur von Social Media kannten. Also Ich habe schon ein bisschen Laufräder gebaut, ich habe eigene Räder gebaut, ich habe für Freunde Räder gebaut. Und dann kam die Idee, eine eigene Marke auf die Beine zu stellen. Und so ist das halt entstanden. Dann habe ich die ersten Prototypen in Asien bestellt und so hat das so seinen Lauf genommen. Und ich habe parallel zu den Fahrrädern, weil das Thema Laufräder schon sehr früh für mich einer der entscheidenden Faktoren war, was macht ein Fahrrad gut? Bereifung und Laufräder. Das ist einfach so. Also du kannst
Das ist der
im
Fakt, ja.
generischen Rahmen kannst du transformieren, indem du da gute Reifen und gute Laufräder dran baust. Das Fahrgefühl kommt zu einem großen Teil davon. Also natürlich muss die Geometrie stimmen, aber letztlich kommt es wirklich von den Laufrädern. Und ich habe angefangen, für meine eigenen Kunden Custom-Laufräder zu bauen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich baue schon auch immer wieder die gleichen Dinge, weil ich auch immer wieder die gleichen Dinge empfehle. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre das doch sinnvoll, eine eigene Serie zu machen.
Und jetzt sind wir beim Thema, weil das wusste ich noch
Genau.
gar nicht, ja. Also als ich auch mal reingeguckt habe, ich fand ja, dann ich glaube, das ist das Tuscany Trail, dieses Titanrad, richtig
Genau,
geil.
ja.
Ich bin ja so ein bisschen so
Titan
Titan,
haben, du
ja,
hast auch selber
Liebhaber.
ein, was hast du denn?
Lightspeed.
Lightspeed, ne? Ja.
Genau, ja. Fahre mittlerweile auch wieder Carbon, so ich habe einen Canyon Endurace CFR als ja, eigentlich Straßenrad. Mit dem komme ich ganz gut zurecht. Ich habe auch hier ein Laufrad, also das Standardlaufrad dieses Rades mitgebracht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Also ich wusste damals vor einem Jahr gar nicht, dass du auch Laufräder machst. Und mittlerweile ist das ja Hauptbestandteil auf deiner Website, finde ich super interessant. Und genau da würde ich mehr gerne drüber erfahren. Und
Genau.
vor allen Dingen fand ich das interessant. Du schreibst Zero Bullshit Laufräder. Das hört sich gut an. Und meine Frage natürlich hier auch, wie viel Bullshit ist hier bei, ich drehe es einfach mal rum, bei DT Swiss, ja, das ist ein DT Swiss ERC 1100, war eben standardmäßig auf dem Rad drauf, laufen übrigens wirklich gut, bin ich sehr zufrieden damit.
Ja.
Aber ich habe Fragen, ich würde natürlich dann gucken, beim Laufrad kann man wirklich vielleicht noch mehr rausholen und vielleicht ist da auch ein bisschen Bullshit drin, was man woanders nicht hätte, aber müssen jetzt nicht direkt
Ja,
irgendwie
also
Bullshit anfangen, aber was.
also es wäre jetzt fies, DT Swiss Bullshit Marketing anzuhängen, weil die eigentlich schon sehr super solide sind. Die haben immer durchgängig gute Qualität. Ich finde, sie sind in der Konzeption der Laufräder ein bisschen immer auf der super, super sicheren Seite oder konservativen Seite und pushen gar nicht so das, was technologisch inzwischen geht. Also ich habe mich ja weiterentwickelt. Also ich habe auch viel DT Swiss Komponenten verbaut bei Custom Laufrädern. Die Narben finde ich immer noch gut, sind zwar nicht Bestandteil meiner Serie, aber ich biete die auch im Custom Bereich nach wie vor an. Neuerdings im Übrigen auch zur Freude meiner Kunden gibt es einen Lieferanten aus den Niederlanden, der die 350er und 240er Narben ganz in Schwarz ausliefert. Also
Ah ja,
was
okay.
natürlich cool ist. Also ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel. Das ist eine All Black 350er. Sehen einfach an allen Rädern gut aus. Dieses Rot, Schwarz, Weiß, Rot ist halt nicht für alle irgendwie geeignet. Aber
Ja.
also das
Wir
Zero
machen einen
Bullshit
kleinen
war,
Cut.
ja,
Es hat
mach,
hier
sag.
geklingelt. Es geht mir echt auf den Zeiger,
Ja,
dass jetzt gerade
alles
geklingelt
gut.
ist.
Alles gut. Das ist live.
Ja,
So,
das
so ist.
ist. Boah.
Vielleicht ist es eine Lieferung, Claude. Das ist doch offen.
Lieferung, natürlich ist es eine Lieferung.
Ja.
Aber diese Lieferung hätte schon vorher kommen müssen. Okay, danke schön. Vielleicht lassen wir es auch gleich drin. Also ich werde ein Stück rausschneiden, aber
Ja, easy.
die
Was ist es
Lieferung,
denn?
das sind TPU-Schläuche von,
Ah.
wie heißt die Marke? Warte, ich habe Alzheimer oder sowas ähnliches. Eclipse. Eclipse
Ah,
ist
okay.
momentan meine
Okay. Bist
präferierte
du zufrieden
Marke.
damit?
Absolut, vor allem sind die ersten im Markt gewesen, also noch vor Tubolito, weiß eigentlich gar keiner.
Oh,
Und
okay.
Eclipse baut für Silka. Ja, beide getestet, echt
Sehr
top.
gut.
Und da hat jetzt gerade wieder 20% Muttertagsrabatt. Bin zwar keine Mutter, aber so. Und
Sehr
das kam
gut.
dann heute schon, ich glaube, ich habe schon Samstag bestellt, aber da kam das heute schon an. Krass.
Sehr
Okay,
gut.
aber
Aber
jetzt.
TPU-Schläuche wollen wir später vielleicht nochmal anreißen.
Das
Ich
können
war ja,
wir
wir waren
gerne.
jetzt gerade beim Thema Marketing und so weiter und so fort.
Ja.
Es ist einfach so, ich fokussiere mich bei meinen eigenen Laufrädern und insbesondere bei der Serie auf Bestandteile von Laufrädern, wo ich der Meinung bin, bei denen ich der Meinung bin, besser geht das nicht. Also es geht leichter, es geht teurer, es geht wie auch immer, aber nicht alles macht Sinn, nur weil es geht. Und ich decke ja schon ein relativ breites Spektrum ab. von Einstiegsbereich Carbonfelge ohne Tapeless, Tubeless bis hin zu der mehr geht nicht Variante mit Keramiklager-Upgrade, Carbonspeichen und Tapeless, Tubeless und so weiter. Und eine der Ideen war, ich biete drei Preisabstufungen an. Also ich habe vier Felgenprofile, die ich im Moment anbiete. Das fängt an mit einem Niederprofil Gravel Allroad, 25 mm hoch, 25er Maulweite mit einem Mini-Haken, so Hybrid Hook nennt sich das. Die kann man mit Stahlspeichen aufbauen, dann landen die so bei 1100 bis 1150 Gramm, was schon extrem leicht ist.
Wie
Mit
hoch ist die Felge?
25. Das ist eine
25.
Niederprofil. Ich kann sie dir zeigen. Das ist sozusagen der Prototyp, den ich vor 3, 4 Jahren gebaut habe. Den habe ich mit Polymerfaserspeichen gebaut, mit Bird. Und den habe ich für mich selber gebaut. Die Speichen kann man auch ganz schön färben. Die sind hier im
Das sieht
Regenbogenmuster.
nice aus.
Ja,
Wow.
ist auch. Und
Oh.
der Laufradsatz, der wiegt 1000 Gramm.
Wahnsinn.
Genau, und das habe ich schon vor 3, 4 Jahren gemacht. Ich habe es, glaube ich, auf der Velo Berlin 23, habe ich es, glaube ich, vorgestellt. Und das ist für viele Leute so unbegreiflich, wie leicht dann so ein Laufradsatz ist. Also, und wenn du den mal am Rad gehabt hast, ist einfach so ein federleichter Antritt, das ist schon wirklich sensationell. Du hast durch das Niederprofil hast du auch ziemlich viel Komfort. Du hast halt so Vertical Compliance. Die sind halt nicht so steif vertikal wie eine Hochprofilfelge. Die sind halt für Gravel wirklich gut geeignet. Dann, also, und die gibt es in zwei Ausführungen. Da gibt es die, also von den Preisabstufungen ist es so, es gibt Core, das ist Einstieg. Pro ist, also Mittelklasse ist ein Euphemismus, weil es ist eigentlich schon eigentlich absolut Top Quality. Und dann gibt es
Das habe ich
Elite.
gesehen, ja, weil das ist ja
Elite
schon
ist dann
gut.
die mehr geht nicht Variante. Also Elite konkurriert mit anderen Marken, die dann aber für ein ähnliches oder schlechteres Produkt teilweise das Doppelte verlangen. Also da können wir aber gleich nochmal auf die Preisgestaltung irgendwie zurückkommen.
Weil da ist dann
Wir
auch viel
haben
Bullshit
Core,
dabei,
Pro,
ne?
Elite.
Ja,
Ja,
aber
es
ich meine
gibt
nicht bei
halt,
dir, sondern bei den anderen, ne? Ich
ja,
meine.
genau, die müssen halt auch Teams mit durchfüttern, die müssen ihre Marketingabteilung mit durchfüttern.
Exakt.
Das ist halt natürlich, die sind anders strukturiert, diese Firmen, und die müssen dann entsprechend andere Preise nehmen. Aber es ist schwer vermittelbar, können wir nachher nochmal kurz dann konkret an ein paar Beispielen das durchrechnen. Aber genau, ich wollte zu den Preiskategorien noch was sagen. Du hast halt Core, Pro, Elite. Elite ist die mehr geht nicht Variante. Also das teuerste, was du im Shop bei uns kaufen kannst, ist ein W750 Elite. Das ist das Wellenprofil. Das sieht so ähnlich aus. Das ist jetzt eine Custom-Felge, die ist 40 hoch. Die andere ist 50 hoch. Ich habe gerade keine hier. Und die wird dann mit Aero-Carbon-Speichen aufgebaut. Das sieht man wahrscheinlich nicht so richtig gut.
Doch,
Doch,
jetzt
die
sieht das
sind sehr
gut.
breit. Die sind 5 mm breit. Die sind wie ein Flügel geformt. Und die kriegt man auf die Straight-Pull-Narbe nur, weil die zweiteilig sind. Du hast hier Titangewinde. Und so bekommst du die auf die Straight-Pull-Narbe. Die haben Titangewinde auf der Seite, wo sie in den Nippel kommen. Das heißt, du kannst auch Alunippel nutzen, wenn du möchtest, was man sonst bei Carbon- und Stahlspeichen eher vermeiden will. Genau, und du würdest bei einer W750 Elite mit einem Keramiklager-Upgrade landest du bei 2,2. Und die wiegen 1150 Gramm, glaube ich. Genau, so 1170.
1175 steht auf deiner Website, habe ich nämlich
Genau,
vorhin geguckt,
F75, ja.
weil je mehr ich mir deine Laufräder angucke, umso mehr, eigentlich darf ich mir die gar nicht angucken, und die W750 aus der Pro-Serie, die wiegen gerade mal 1250, also 75
Genau.
Gramm mehr. Wo kommt das Mehrgewicht her?
Das Mehrgewicht kommt bei der Pro durch die Stahlspeichen. Und dazu muss man sagen, die Aerospeiche, die ich nutze für die Elite, ist nicht die leichteste Speiche, die ich nutzen könnte, aber das ist die aerodynamischste Speiche. Deswegen ist meine Wahl auf diese gefallen. Ich habe jetzt noch einen Prototypen in Arbeit, der kommt jetzt die nächsten Wochen. Da werde ich den ersten Satz bauen. Und das ist ein Straßenlaufradsatz mit 52 und 55 mm, also 52 vorne, 55 hinten,
Nice.
mit der leichtesten XD-Carbonspeiche, die wiegen 2 Gramm, und mit Non-Plus-Narben, das sind die Narben hier. Und der wird bei 1000 Gramm landen. Für ein Hochprofil Laufradsatz ist das schon absolute Weltspitze, ne?
Wo
Also
wird
da
der
kannst du
liegen, preislich?
2,5. Das
2,5.
liegt, genau, der höhere Preis, der liegt an der Non-Plus-Narbe, weil die sind auch im Einkauf schon halt nicht günstig. Also das Narbenpaar kostet normalerweise 800 Euro alleine schon.
Also um das einfach mal einordnen zu
Ja.
können, komme jetzt nochmal auf meine schönen DT Swiss, mach
Das
es auch
sind die
mal
ARC
so.
1100 oder
Die
welche sind
ERC
das?
1100, die
ERC
sind
1100.
45 hoch
Ja.
und die wiegen, was sie wiegen, weiß ich gar nicht. Ich war ja am Rad drauf, habe ich nie mit
1600,
selbst
glaube ich, oder
gewogen.
1500.
Whatsoever, aber vor
Ja.
allen Dingen die Kosten UVP habe ich gesehen, 2,5.
Genau.
2,5, ja. Das ist dann schon eben, da ist auch da die DT Swiss ist einfach eine
Ja.
Firma, die haben ganz andere
Genau.
Kosten.
Also es war interessant, letztens hat SIP neue Laufräder angekündigt, die NSW 202 und die wiegen 1100 Gramm, sind Niederprofil, also 35 Millimeter. Bestimmt ein guter Laufradsatz, aber die haben UVP von 3.800 Euro. Für 3.800 Euro kannst du bei mir zwei Laufradsätze kaufen, die beide leichter sind als der NSW 202. Und jetzt kommt aber eigentlich so ein bisschen das, was ich auch teilweise als Bullshit bezeichne. Die haben alle Maximalgewichtsangaben, die einfach absurd niedrig sind. Also der NSW 202, der ist bis 115 Kilo freigegeben. Das ist halt so, viele erwachsene Männer irgendwie, die Radfahren, das sind ja meistens nicht 20-Jährige, sondern schon so eher 40 plus, die sind nicht mehr
So
unbedingt
wie
die
ich.
leichtesten. Ja, gut, du bist dünn, aber du fährst halt auch
Nein, ich meine vom
mehr
Alter her
wahrscheinlich.
40 plus.
Ja.
Ja, genau.
Aber da kommst du halt mit 115 Kilo maximales Systemgewicht, kommst du halt nicht weit. Und
Das
ich habe
wird's
halt
eng, ja.
andere, bei mir geht es bei 130 los und teilweise 145 Kilo, also die Felgen sind teilweise mit 100 Kilo pro Felge freigegeben.
Das ist ein
Das sind
wichtiger
ganz
Punkt.
andere,
Ja,
genau.
ja. Aber ich habe jetzt noch mal zwei andere Fragen, auch wenn ich da jetzt
Ja.
vielleicht so links und rechts
Ja,
reingrätsche.
easy.
Du hast jetzt von den ganz leichten erzählt, die haben das normale Felgenprofil, ja, also rund, ja. Und
Genau,
dann hast du
also diese
diese
Prototypen, die jetzt kommen.
Raved, ja, diese
Genau,
Raved. Und
genau.
also ich fahre jedes Jahr seit 2010 mit einer Unterbrechung die Wetternrunde an.
Ja.
Und ganz früher bin ich die mal mit Hochprofilfelgen gefahren. Die waren aber noch nicht so aeromäßig, da 2011, 12, keine Ahnung.
Ja.
Horror bei Wind, ja.
Ja.
Deswegen habe ich mir auch nicht höhere als, also ich meine, ich war froh, dass die 45er auf dem Rad waren, aber ansonsten habe ich mir nie mehr höhere als 45 gekauft, ja. Eher 35 früher. Ich bin jetzt mal auf Mallorca letztes Jahr beim Radverleih, der auch eigene Laufräder hat, Leichtsinn, kann ich ruhig sagen, Leichtsinn, Laufräder heißen die von Berner Bikes. Ganz geiler Laufradsatz, Waved, ich glaube, der war auch so 50, 55 hoch und der lief wie Hulle und vor allen Dingen seitenwindmäßig, boah, also total gut kontrollierbar. Ich bin halt ein leichter Fahrer, ne? Für viele, die da mit
Genau.
8 Kilo und 90 auf dem Rad sitzen, die haben weniger
Genau,
Probleme
das
als ich,
ist,
ne?
ja, muss man mit berücksichtigen, dass je schwerer man ist, desto weniger ist man anfällig für Seitenwind. Aber man muss auch noch unterscheiden, Vorderrad, Hinterrad ist auch nochmal ein Riesenunterschied, weil du hast ja viel mehr Gewicht
Glaube
auf dem Hinterrad. Und ich hatte letztens zur Inspektion hatte ich ein Canyon Speedmax hier, das Zeitfahrrad von einem Kunden. Das hatte vorne 65, hinten 80. Ich bin eine Proberunde gefahren, das hat mich fast vom Rad geweht. Das ist halt heavy.
eben.
Das ist heftig. Das musst du A können, du musst es üben und du musst es auch wollen. Und die Frage ist immer, wie viel Vorteil bringt es dir auch? Ich glaube, das ist streckenabhängig. A ist natürlich schwerer, je mehr Material du hast. Viele dieser Hochprofil-Laufräder sind halt krass schwer. Für mich ist so ein bisschen die Grenze, deswegen auch der Straßenlaufradsatz, den ich gerade konzipiere, 52 vorne, 55 hinten. Das ist sozusagen für reine, also wenn man sagt, Aerodynamik spielt halt eine übergeordnete Rolle, dann kann ich das noch beantworten als Produkt und sage, das kann man fahren. Also das ist
Ja,
auf jeden Fall machen. Ja.
aber ich sag mal, meine Frage war eigentlich,
Ja.
dieses Wellenprofil, was ich jetzt subjektiv als wenig windanfällig wahrgenommen habe, ist das wirklich so?
Ja,
Was
es
sagst du
ist
als
aus einem
Experte?
ganz simplen physikalischen Grund so, weil du durch die Welle reduzierst du die Fläche, die angegriffen wird vom Wind. Du hast ja sozusagen, also wenn du jetzt die Fläche ausrechnen würdest, und es eine Vollfläche ist versus eine gewellte Fläche, es ist natürlich die Reduktion in Prozent, kann ich dir jetzt, könnte man mathematisch ausrechnen, aber lass es bei einem 50er 25, 30% weniger Fläche sein, das macht halt schon was aus. Und
Absolut.
du hast aber in der Bewegung hast du trotzdem die Aerodynamik von einem 50er. Also das macht schon was aus. Und das ist auch der Grund, wieso ich das bei dem W750 so ausgewählt habe. 50 mm ist eine gute Höhe. Es variiert von 45 auf 50. Das heißt, du hast eine reduzierte seitliche Fläche, weniger Seitenwindanfälligkeit. Und genau, und die sind schön leicht. Das ist so eine neue Generation von Carbon-Layup. Ja, ich meine, das spricht dir, also 1250 Gramm für einen 50 mm Laufradsatz mit Stahlspeichen für 1,5. Ich meine, das ist total kompetitiv und
Das ist auch
fair.
Stahl, ne? Gehe ich mal von aus. Ne? Also das ist
Ja,
nicht
klar, das
Kupfer, ne?
ist
Irgendwo.
genau, der
Ja.
Twist. Die
Ja.
meisten, also die allergrößte, also die allermeisten Laufräder sind mit Stahlspeichen, was auch
Genau.
völlig in Ordnung ist. Das funktioniert super, gibt es seit einem Jahrhundert plus irgendwie, das funktioniert, das ist gut. Es gibt halt neue Technologien. Ich habe mich relativ früh in diese neuen Technologien auch reinbegeben, also Polymerfaser und Carbon. Und nicht alles ist für alles gut. Also die Polymerfaserspeichen, die sind halt überhaupt nicht aerodynamisch. Sind jetzt aber auch nicht schlechter als Stahl-Rundspeichen zum Beispiel. Die sind dafür einfach sehr leicht und absorbieren Vibrationen. Also das ist schon echt interessant, weil du Offroad dann einfach weniger Vibrationen übertragen bekommst.
Also eher für den Gravel-Bereich, solche
Ja, genau. Die sind eher für
Wertstoffe.
einen Offroad-Bereich. Also sehr
Okay.
populär sind die im Mountainbike-Bereich schon seit Jahren. So ein bisschen auf dem Radar von mehr Leuten sind die gekommen, als 24 die beiden olympischen Goldmedaillen im Cross-Country-Bereich auf
Ja.
Bird-Laufradsätzen gewonnen wurden. Also von 6 Podiumsplätzen bei Männern und Frauen waren 3 von Bird-Laufradsätzen belegt. Und da sind die Leute aufmerksam geworden, obwohl es die Marke schon seit 10 Jahren plus gibt. Und es gibt jetzt so neue Technologien für die Narben. Das war früher ziemlich aufwendig, mit Bird zu bauen, weil du musstest. Diese Speichen haben ja so eine Schlaufe und du musst es mit einem Metalldraht das durch die Straight Pull oder Flanschnabel ziehen. Jede einzelne Speiche, du musst es davor, musstest du eine Phase fräsen. So, da ist jetzt Schluss mit, weil es gibt halt die Hakenflanschnaben, das sieht man, glaube ich, genau. Die haben so einen Haken, da hakst du die Schlaufe ein und kannst bauen. Und es ist halt interessant zu sehen, Bird hat dieses Hakenflanschkonzept schützen lassen und dann haben sie angefangen, Lizenzen zu vergeben. Und bisher gab es nur 2 Marken, die das gekauft haben. Das sind Erase aus Belgien, die machen sehr gute Narben, und Onyx aus den USA. Inzwischen ist es so, dass 3 oder 4 neue Marken dazugekommen sind. Hope ist jetzt auch mit an Bord. Wenn Hope auf eine Technologie setzt, ist das immer ein gutes Zeichen, weil Hope sind grundsätzlich, die machen super solide Technik, sind aber immer ein bisschen konservativer, beziehungsweise die springen nicht auf jeden Trend auf. Also
Ja.
die machen nicht alles mit. Und wenn Hope sagen, wir finden die Technologie so interessant, dass wir eine ganze Serie an Narben jetzt rausbringen mit Hakenflansch, die haben es halt lizenziert, ist schon ein ziemlich gutes Zeichen. Ich weiß, dass da sind noch 3, 4 Marken in der Pipeline, die auch dieses Lizenzverfahren gerade durchmachen. Das wurde mir letztes Jahr auf so einem Laufradbauer-Workshop in den Niederlanden erzählt. Ich weiß, es gibt eine chinesische Marke von Narben, die machen OEM-Narben. Das ist eigentlich mit die besten OEM-Narben, die ich kenne. Das ist eine exzellente Firma. Die haben es auch lizenziert, bei denen gibt es das auch. Und die heißen H-Works, genau. Und es gibt
Aber
noch, ich hoffe, dass, keine Ahnung, ob DT, ich bezweifle, dass eine Firma wie DT da nachziehen wird, weil die halt so ein bisschen so langsamer in dem ganzen Prozedere sind, wie sie neue Produkte entwickeln und was rauskommt.
das ist dann auch fehlende Aerodynamik und das sind auch die Swiss zumindest mal so Straße und
Ja, aber für
Gravel-Laufradsätze haben die eine
Mountainbike zum
andere
Beispiel,
Philosophie, ne?
ja, genau.
Ja,
Für
klar.
Mountainbike und auch für Gravel ist halt tatsächlich, finde ich persönlich, gibt es halt nichts Besseres als die Polymerfaserspeichen. Ich habe hier auch einen Satz, das ist zum Beispiel die 4. Felge im Bunde oder die 3. Wir haben ja nur über 2 gesprochen. Das ist sozusagen die G745. Das ist eine 45 mm Felge mit einer 29er Maulweite, also ziemlich breit.
Da kommen wir gleich drauf.
Polymerfaser. Das ist die G745 Elite. Und hier sieht man zum Beispiel, da ist ein 40er Reifen montiert. Und du hast eine echt
Ja, halt
ganz
mal bitte so ein bisschen
saubere.
nach vorne. Das ist genau das, was mir jetzt aufgefallen ist. Und da möchte ich so
Du
ein
hast halt eine
bisschen
richtig aerodynamische Flanke.
mit einem Breitreifen,
40er
genau,
Reifen, genau.
genau. Viel schmaler dürfte man wahrscheinlich nicht fahren auf der Felge, denke ich mal.
Also,
Also.
das Schmalste, was ich auf der Felge gefahren bin, waren 35er Reifen. Und der baut dann 40 mm breit. Und ich
Okay.
bin 35er Slick gefahren und das ist dann wirklich wie ein ultra bequemes Rennrad. Also es fährt sich wie ein Rennrad von dem Rollwiderstand und von der Aerodynamik. Aber
Vergleich mal hier, da sieht man schon, das ist glaube ich eine 22er Maulweite und das
und
ist
was
ein
hast du für einen Reifen? Das sind
32er,
René Hase,
32er.
oder?
Bitte?
Das sind die Stampede Pass oder welche sind
Das
das?
sind die Stampede Pass von René
Ja.
Haas, genau. Und da sieht man schon, dass der Reifen breiter baut als
Genau.
die Felge.
Genau.
Und
Also
habe
jetzt
ich
auch nicht
bisher auch.
dramatisch, dramatisch, aber es ist
Nein.
natürlich ein Unterschied. Und
Und
man
jetzt
nennt
kommt
das
der
die
Punkt.
Lollipop-Form
Ja,
sozusagen. Was man vermeiden will, ist diese Lollipop-Form, dass du halt rund und dann schmal,
Ja.
sondern du willst eigentlich eine Fläche haben, die einen smoothen Übergang hat,
Genau.
damit die
Und
Luft
jetzt.
da nicht verwirbelt wird.
Genau, jetzt kommt genau der Punkt. Ja, also ich habe auch einen anderen Aufradsatz, den ich mit 35 mm Reifen, das sind die von John Pass, glaube ich, von René
Ja.
Haas fahre. Der ist auch nicht breiter von der Maulweite und da ist der Ballon noch nicht größer. Und ich glaube, bei diesen Allroad-Bikes, so wie ich sie fahre, auch auf einer Langstrecke, geht es schon von 32 eher auf 35 mm. Mein Bruder hat sich jetzt ein Specialized Aetos 2, heißt das, glaube ich,
Ja.
gekauft, mit 35 mm Reifen. Und da sind auch Felgen drauf, die fast
Breitend.
so das zeigen, wie du das jetzt bei dieser noch breiteren Bereifung gezeigt hast. Ja. Also welche Maulweite müsste ich, wenn ich sage, ich möchte Reifen so zwischen 32 und 35 mm fahren im Wettkampf, welche Maulweite bräuchte ich eigentlich?
Also ich spreche immer am liebsten so von persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe auf diesem Laufradsatz, habe ich letztes oder vorletztes Jahr, hatte ich eine ganze Weile die Bon John Pass drauf, 35 mm Slick auf 29er Maulweite. Und das war sozusagen mein Rennradersatz. Also ich bin damit auch die Cyclassics gefahren, ich bin damit mit Rennradleuten Runden gefahren. Ich habe in keinster Weise irgendeinen Malus gespürt. Ich finde, das rollt super, es ist komfortabel. Für Gravel ist es grenzwertig schmal dann, also kann man machen, aber ist halt unbequemer. Ja, im Prinzip, wenn du einen 35er Reifen fahren willst, dann würde ich dir eigentlich eine 29er Maulweite empfehlen.
Aber dann sagst du, die baut dann 40 mm und dann
Genau,
passt
ist
bei
dann die
mir in
Frage, ob
meinen
es noch
Rahmen
in den
nicht
Rad
rein.
passt. Ich
Genau.
weiß nicht, was bei einem Endurace maximal reingeht. Also,
35,
ich weiß das von
35.
einem Kunden von mir. Ich hatte jetzt letztens einen hier, der hat den Track Domain und das ist, glaube ich, bis 35 freigegeben, aber der fährt 40er Reifen und die passen auch noch rein.
Also
Also,
ich habe schon 40er Reifen, beziehungsweise die 38er, wie heißen die von René Erst? Weiß ich nicht
ich
mehr.
weiß, welche du meinst.
Ja, die habe ich
Ja.
aufgezogen
Und das ging
auf.
nicht.
Und das war schon zu eng, ja. Das
Ja.
heißt, wie breit ist die Maulweite der normalen, wie heißen die gleich?
Das ist
Die
die
750.
G745, aber die ist auch tatsächlich mehr für Gravel gedacht.
Genau, die Straße.
Also für deinen Anwendungsfall würde ich dann wahrscheinlich die Wellenformfelge, die hat eine 25er Maulweite und die kannst du mit einem 30er Reifen fahren. Der baut dann relativ breit auf. Also zum Beispiel der Conti Archetype, der baut auf der W750, der ist angegeben mit 30 mm und gemessen sind es dann 33. Und
Aha,
das ist schon echt komfortabel.
dann würde ich wahrscheinlich mit dem 32er wahrscheinlich sogar auf 35 kommen.
Ja, genau, das könnte
Ja,
sein. Also ja.
das
Ja,
wäre ja
ich meine,
cool.
die Angaben auf den Reifen selber, die sind auch, das variiert total stark. Ich habe hier zum Beispiel, das ist ein Ultradynamico, der ist mit 39 und ein paar zerquetschte angegeben. Der misst jetzt knapp 40 auf der breiten Maulweite. Normalerweise würde zum Beispiel ein 38er von René Hase, der würde wahrscheinlich ein bisschen breiter aufbauen. Aber man muss es halt ausprobieren. Also es gibt keine wirklichen festen Größen bei Reifen. Es ist immer eine Frage der Kombination Felge, Reifen.
Also wenn du jetzt meinen Use Case, klar, ich meine,
Ja.
jeder hat einen anderen Use Case, aber für mich, Wettern wundern, es kann relativ windstill sein, es kann aber auch arg böig sein, vor allen Dingen. Nachts kommen einem, obwohl natürlich Schweden sehr wenig befahren ist, Kfz-mäßig, ab und zu auf den Straßen große LKWs entgegen oder überholen einen. Ja? Und dann kann es natürlich zu einem enormen Sog kommen. Ja? Und
Ja.
wir hatten auch einmal Seitenwind, da habe ich echt so im 45-Grad-Winkel so
Oh.
gedrückt, es
Oh.
war aber dafür habe ich dann in der Geraden ohne Probleme habe ich fast 60 fahren können mit Rückenwind. Ja, aber die meiste Zeit habe ich geweint, weil ich dachte gleich, ich rutsche mich in den Graben.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist ja bei Laufrädern immer in irgendeiner Form auch ein Kompromiss. Es ist nicht alles für alles super. Also es gibt's halt nicht. Inzwischen ist zwar die Technik so weit, dass man zum Beispiel den Nachteil, den Aero-Laufradsätze bis vor 3, 4 Jahren hatten, dass sie halt bei weitem schwerer waren, dass dieser Nachteil schmilzt, weil die neuen Carbon-Layups, die sind so absurd leicht. Also die, ich habe die leider nicht hier, weil die gerade vorbereitet werden, damit ich meinen Prototypen bauen kann. Diese Hochprofil-Felgen, die ich habe für den Straßensatz, die sind 55 hoch und die wiegen 340 Gramm. Das ist halt absurd leicht. Das haben früher Niederprofilfelgen gewogen. Also meine Niederprofilfelgen, die wiegen 250 Gramm und die sind bis 120 Kilo, 130 Kilo
Was
freigegeben.
wiegt die Wellenform?
Die Felge selber, die liegt, glaube ich, 370 oder so, 370 Gramm. Genau. Obwohl die eine relativ breite Maulweite haben. Also,
25, glaube ich, ne?
genau, 25er mit Haken.
Ja. Ah ja, okay, mit Haken. Das wäre meine auch noch eine Frage heute, mit oder
Ja.
ohne Haken, weil da gibt es ja auch.
Ja, das wird ja so ein bisschen so religiös diskutiert, mit oder ohne Haken. Immer dann, wenn im Pro-Peloton irgendein Reifen sich von der Felge pellt, sind immer alle gleich so am Reinhacken irgendwie, wie schlimm und ich wusste es ja und sowieso. Ja, also
Ah, okay.
ich persönlich habe mit Hookless keine Probleme bisher gehabt, aber ich finde, es ist bei Bereifungen, die in Richtung schmaler gehen, wo du einen höheren Druck fahren musst, einfach ein unnötiges Risiko. Also im Mountainbike-Bereich und im Offroad-Bereich, wo du breite Reifen hast, wo der Druck weit unter 3 bar ist, es ist völlig unauffällig. Also wirklich, im Mountainbike-Bereich bekommst du gar keine Hakenfelgen mehr. Das
Okay.
ist einfach so.
Aber die fahren auch mit wesentlich weniger Druck natürlich,
Genau,
ja.
genau. Du
Und
fährst
weiß das
damit.
jeder, dass man wirklich nur mit 5 bar so eine Felge aufpumpen, oder nicht die Felge aufpumpen, sondern den Reifen aufpumpen darf? Das war ich so bezweifeln. Ich habe kleine Anekdote. Letztes
Ja.
Jahr eine Influencerin gesehen, die übrigens das Markengesicht einer großen Radkette und eines großen Online-Versandhändlers ist,
Okay.
der mir die dann den Zusehern erzählt hat, ja, mit wie viel Druck soll ich den Reifen aufpumpen? Ja, das steht ja auf der Flanke. Ja,
Hat sie
auf der
nicht.
Flanke steht viel, sondern dann steht da vielleicht 6,5 bar oder sogar noch mehr. Und dann pumpen die auf und dann fliegt einem die Hookless-Felge um die Ohren oder vielleicht sogar Worst Case bei der Fahrt. Ne?
Im Zweifel bergab bei irgendeinem Alpenpass-Descent und
Super,
das ist dann
genau.
der Worst Case.
Ja.
Das ist genau der Grund, wieso also meine Argumentation ist ein bisschen andere zum Thema Hookless versus Hooked. Es geht darum, zum Beispiel, wenn du jetzt den W750 nimmst, da kannst du bis 28 mm runtergehen in der Breite. So, selbst 28 mm, die relativ breit aufbauen, da brauchst du keine 5 bar zu fahren. Aber, also du brauchst 3,5, 4 bis 4, also bis 4 vielleicht, viel mehr brauchst du nicht. Trotzdem ist es so, wenn du jetzt unterwegs eine Panne hast und du ziehst einen Schlauch rein, weil dein Tubeless versagt hat und du hast kein Manometer dabei und du pumpst und pumpst und pumpst, bis das Ding hart ist, weil du möchtest halt nach Hause kommen. Und dann bist du vielleicht über die Grenze hinaus, über 5, 5,5 bar. Und dann hast du ein unnötiges Risiko. Und der Punkt ist einfach der, früher hat man Hookless aus 2 Gründen angeboten. A, weil der Reifen ein bisschen breiter aufbaut. Also das ist aber wirklich so marginal, dass ich sagen würde, das kann man vernachlässigen. Und das Zweite ist, weil die Felgen dann leichter wurden. Also die waren, weil man
Klar.
Material gespart hat, waren sie in der Summe vielleicht 10, 20 Gramm, 10, lass mal 10 bis 20 Gramm pro Felge leichter. Das hat sich einfach komplett relativiert, weil die Carbon-Layups, die heutzutage genutzt werden, die sind schon so absurd gut, dass du sowieso schon so leichte Felgen hast. Ich meine, wie leicht wollen wir denn noch werden? Also alles, was unter 1000 Gramm ist, ist schon, das ist verrückt. Also es muss gar nicht so leicht sein. Also alles, was unter 1500 Gramm ist, ist für ein Fahrrad schon richtig gut und leicht und
Jetzt
fühlt sich im Antritt gut an.
hast du einen Punkt hier. Wie leicht muss es denn sein? Klar, rotierende Masse ist eigentlich je leichter, je besser, aber wenn doch die Masse erstmal im Schwung ist, also wenn ich jetzt eine Langstrecke fahre, ist es wirklich wichtig, am Laufrad 100 Gramm weniger zu haben oder ist
Nö.
das.
Wenn du hauptsächlich in der Ebene fährst und du fährst, also sagen wir es mal so, auf der Straße Es sei denn, du fährst viel bergauf, ist mehr Masse am Laufrad nicht so relevant. Also man muss auch noch innerhalb dieser Bewertung muss man unterscheiden zwischen Masse bei der Nabe oder außen bei der Felge. Es gibt zum Beispiel manche Hersteller, die dann hier so Princeton Carbon Works, die nutzen Taktiknaben. Das ist sozusagen, die Taktiknaben wurden eine Zeit lang von Nonplus gefertigt. Das sind die leichtesten Naben, die es so gibt. So. Die hatten dann relativ fette Felgen mit einer ultraleichten Nabe. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil du möchtest das Gewicht hauptsächlich außen reduzieren, weil die Rotationsmasse, die außen liegt,
Genau.
das ist die, die schwerer in Gang zu setzen ist, als die, die innen sitzt. Das heißt, bei einer Kassette irgendwie 100 Gramm sparen oder bei einer Nabe irgendwie 50 Gramm zu sparen ist, kann man machen, weil dann das Gesamtgewicht runtergeht und ein leichtes Rad ist immer angenehm, gar keine Frage. Aber du musst dir halt genau überlegen, wo macht es am ehesten Sinn? Felge, Rotationsmasse, also Speichen zum Beispiel, das macht schon eher Sinn. Und das ist so eine
Jetzt.
Philosophie, die ich vertrete
Jetzt.
und ja.
Ja, jetzt habe ich einen weiteren Gedanken. Ja. Es gibt ja Reifenhersteller, die bieten Tubeless Ready-Reifen an und
Ja.
welche, die nicht Tubeless Ready sind. Und die nicht Tubeless Ready sind leichter. Ja. Und wenn ich jetzt Tubeless mit diesen Tubeless Ready fahre und kippt da noch keiner 70 bis 100 ml, also 70 bis 100 Gramm kann man fast
Ja.
sagen, in den äußeren Bereich, in die rotierende Masse, versus vielleicht 30 Gramm TPU-Schlauch, wo dann auch in Kombination mit dem Reifen, der auch noch leichter ist, habe ich doch eigentlich mehr gewonnen mit weniger
Nicht
Geld,
ganz,
nicht?
nicht
Okay,
ganz. Und
weil.
zwar gibt es einen gemeinläufigen Denkfehler bei Tubeless-Milch.
Ja.
Die Masse, die flüssig ist, die ist nicht fix. Das heißt, die hat eine andere Trägheit. Die wird anders in Schwung gesetzt. Das heißt, die kannst du nicht dazu zählen. Also nicht eins zu eins zumindest. Also du,
Okay.
weil die liegt ja unten und dann wird sie in Bewegung gesetzt und dann schwappt sie sozusagen durch die Gegend. Sie ist ja nicht fixiert. Wenn das jetzt ein Klumpen ist, dann würde es sich anders verhalten.
Also, wenn sie
Aber
alt
dadurch, dass sie
ist.
flüssig ist, ist es halt anders.
Okay,
Das
da
heißt,
hast du einen
man
Punkt.
kann das nicht 100 pro vergleichen, aber grundsätzlich hast du natürlich auch recht. Man sagt, wenn ich einen schweren Reifen habe und dann hast du sozusagen, du hast jetzt nicht, dadurch, dass du es einen Schlauch weggelassen hast, also jetzt nicht großartig an Gewicht was einsparen können. Ich finde, bei Tubeless ist auch die Gewichtseinsparung der nicht wirklich wichtigste Faktor. Also der ist manchmal da, manchmal nicht. Viel wichtiger ist halt, dass du niedrigeren Druck fahren kannst. Du hast weniger Rollwiderstand, weil du nicht zwei Gummischichten hast, die gegeneinander reiben. Du hast bei Butylschläuchen, hast du ja einfach Gummi an Gummi, die halt, das erzeugt Rollwiderstand. Bei TPU ist es schon besser und bei Latex auch. Und das ist ja mit einer der Gründe, wieso auch Latexschläuche teilweise genutzt werden. Die sind halt nur ein bisschen nervig, weil die halt so schnell die Luft verlieren. Ne? Da musst du eigentlich jeden Tag nachpumpen.
Oder auch schnell platzen. Ja.
Das kommt
Filmband ein
dazu,
bisschen
genau.
verschoben und dann habe ich das Problem
Ja, die sind
auf. Ja.
empfindlicher.
Und die waren
Ja.
teuer. Aber jetzt auch ein anderer Punkt. Ich habe gelesen, ich glaube zumindest die Pro- und die Elite-Serie, die kommen bei dir ohne Felgenband aus. Das finde ich ja auch
Genau.
vorteilhaft.
Genau, also einer der entscheidenden Punkte bei Tubeless, wo Leute sich dann beklagen, es hat versagt oder es hält nicht richtig, ist halt schlecht geklebtes Felgenband oder nach 1 bis 2 Jahren fängt das Felgenband an sich zu lösen, weil wenn das nicht perfekt geklebt ist, dann irgendwo geht die Milch auch ein bisschen drunter, dann verteilt sich die Feuchtigkeit, dann kann der Kleber nicht mehr halten. Und bin einer der wenigen, die das auch in Serie machen, also die einzigen anderen, die das so machen, immer noch machen, sind Fulcrum und Campagnolo. Mavic hat es eine Zeit lang gemacht oder machen es vielleicht immer noch, aber die haben halt dieses USC-Prinzip, wo die Nippe mit eingebacken sind in die Felge. Das ist ein proprietäres System. Wenn da irgendwas versagt, dann kannst du die ganze Felge in die Tonne
Das ist
werfen.
nicht
Also
gut.
nicht gut.
Ja.
Bei mir sind es reguläre Nippe, die werden mit Magneten und so einem Stahlinsert durch die Felge gezogen. Und dann kannst du bauen. Und ich habe halt eine Methode gefunden, wie ich das skalierbar gemacht habe. Also ich habe eine Werkstatt, die mir da zuarbeitet. Ich gebe da einen Stapel Felgen hin. Die haben da Leute, die dann das mit Magneten alles einfädeln. Mit eingekürzten Blindspeichen wird das mir zurückgeliefert und dann kann ich einfach bauen.
Aber du
Bin ich
baust die alle
bezahlt und
selbst. Du baust die alle
Ja, genau.
selbst.
Also die Laufräder baue ich selbst noch, baue ich die alle selber. Also ich werde auch immer irgendwie das Qualitätsmanagement selber in der Hand haben. Je nachdem, wie das mit den Mengen jetzt irgendwie wird, habe ich natürlich auch Optionen, das bauen zu lassen. Aber im Moment baue ich die alle selber. Also da ist auch noch, also wenn ich jetzt irgendwie ein Laufrad am Tag baue, das sind fünf die Woche, das sind irgendwie 250 Laufräder im Jahr. Das kann ich noch bewältigen. Also wenn es mehr wird, dann würde ich wahrscheinlich mir irgendwie Hilfe von außen holen.
Und du sagst, die Qualität kontrollierst du selbst. Ja, ich habe irgendwo gelesen, du hast eine lebenslange Garantie. Was heißt denn das?
Also, naja, ich habe eine lebenslange Garantie auf Speichen- und Nippelbruch. Das heißt, wenn ein Nippel oder eine Speiche brechen, dann schickst du das Laufrad ein und ich tausche es einfach. Ausgenommen sind natürlich Brüche, die durch Fremd einwirken, wie ein Ast oder also einfach so durch einen Unfall. Das
Ja,
ist halt was anderes.
klar.
Ich habe Crash Replacement auf die Felgen. Das heißt, du kriegst einfach 30% Discount auf den Ersatz der Felge. Also du zahlst dann nur das Umspeichen und eine 30% günstigere Felge. Genau, aber was Nippel und Speichen anbelangt, da bin ich halt so selbstbewusst, dass ich sage, die brechen nicht. Wenn was bricht, tausche ich es dir einfach aus. No questions asked.
Das hört sich gut an. Ganz ehrlich, DT Swiss ist eine Weltmarke. Wenn jetzt an dem
Ja.
Laufrad was dran wäre, wüsste ich gar nicht, wo ich mich hinwende und was ich für Rechte oder irgendwas hätte.
An mich zum
Ja.
Beispiel. Ich bin auch DT Swiss Service Partner.
Ah, okay, gut. Gut zu wissen.
Ja.
Prima.
Ich habe Zugang zu den Ersatzteilen und ich könnte das richten. Also es gibt so ein paar Nischen-Sachen, die DT Swiss anbietet. Und wie zum Beispiel diese T-Spokes, das sind so in den Die-Cut-Laufradsätzen sind es ganz besondere Speichen, die sind weder Straight Pull noch J-Band. Ich
Sind
glaube,
gut
das
die.
könnte sogar bei deinen
Das sind
sein,
Die-Cut,
Die-Cut.
ja.
Genau, das sind T-Spoke-Head, nennen die sich.
Okay.
Die sind nicht mit einem runden Kopf, sondern die haben so einen T-förmigen Kopf, der in der Speiche sitzt. Und genau, ich bin einer der wenigen, die irgendwie Laufradbauer, die dann auch Zugang zu sowas haben. Der wenigen ist übertrieben, aber es sind halt nicht so viele, die sich damit auskennen und auch wissen, was muss man beachten bei den T-Spokes. Das ist nämlich auch um die Speichenlänge zu berechnen. Das ist ein anderer Prozess als bei Straight Pull oder bei Classic-Narben. Und ich habe das schon mehrfach gemacht. Also.
Ich habe gerade die Finger in den Namen gehabt. Da
Ja.
sind Keramiklager drin, die bietest du auch an.
Genau.
Ich weiß nicht, ob jetzt ein
Ich.
normales Lager so viel langsamer wäre. Man merkt es wahrscheinlich gar nicht.
Nee, also
Aber.
ich sag's ganz offen, ich biete die Keramiklager an für die Leute, die es gewohnt sind, bei 180er Narben von DT Keramiklager zu haben. Das ist so ein marginaler Vorteil, der kommt beim Rollwiderstand, das müsste man messen, das ist vielleicht, keine Ahnung, ein Watt oder irgendwie anderthalb.
Oh, immerhin.
Ja, aber die sind halt ein bisschen empfindlicher als Stahllager. Deswegen, wenn die Leute nicht danach fragen, biete ich ganz normal Stahllager an. Wenn jemand unbedingt Keramiklager haben will, dann rüstle ich die Narben um, das ist kein Problem. Es ist so
Aber
ein bisschen mehr, da muss man auch unterscheiden, die Rennrad-Community ist ziemlich anders als die Gravel- und Mountainbike-Community. Also Rennradleute, so Puristen, die werden vor allen Dingen ästhetisch und theoretisch getrieben in ihrer Materialauswahl.
ich
Also
auch.
in der Theorie sind alle immer ganz bewandert und so, und in der Praxis sieht man dann Sachen, die so entgegen dem sind, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen Aero-Vorteile haben, die wollen die Vorteile haben, und dann fahren die irgendwie schlechte Reifen mit schlechten Schläuchen. Dann denke ich, dann bringt ja auch eine 60 mm Aero-Felge irgendwie nicht wirklich was. Also.
Ja. Aber du hast eben gesagt, die Carbon-Lager hätten auch, sorry, die Keramiklager hätten
Keramiklager?
auch Nachteile. Die
Ja,
sind doch
ich
auch
finde die ein
wartbar,
bisschen
oder?
empfindlicher.
Empfindlicher heißt, was kann da passieren?
Naja, ich finde, die sind empfindlicher gegen Witterung. Also ich finde, die gammeln schneller. Also
Aber die kann man warten, oder? Auch, denke ich mal.
ne, das Warten von Narben ist, es sei denn, es sind Cup-and-Cone-Bearings. Das ist sozusagen das alte Prinzip, was Shimano teilweise immer noch nutzt.
Und die laufen
Also
gut, ne?
Konuslager.
Ja, gutes Lager. Nee.
Industrielager, also die würde man einfach tauschen. Ganz simpel. Also
Okay.
Chris King macht wartbare Lager. Da liegen die Narben aber auch preislich irgendwie ganz woanders. Und das sind auch etwas andere Lager. Also die sind anders gebaut. Also du hast Bei normalen Naben hast du Rillenkugellager. Das heißt, du hast zwei Ringe, die jeweils eine Rille innen haben und da sitzen dann Kugeln drin. Das heißt, die sind vor allen Dingen stabil, wenn es vertikale Kräfte geht. Seitliche Kräfte finden die so mäßig gut. Das heißt, du kannst auch, wenn du Lager falsch einpresst, kannst du die auch echt direkt ruinieren. Ne? Das kann auch passieren. Dann laufen die sofort rau. Wenn die zum Beispiel einen Schlag auf den inneren Ring bekommen beim Einpressen oder beim Reinhämmern, dann kannst du die direkt ruinieren. Chris King verwendet Schrägkugellager, das heißt, du hast zwei schräge Flächen und das hat einfach, die Kräfte wirken halt anders. Und die kannst du auseinanderbauen, neu fetten, wieder zusammensetzen.
Also wieder was gelernt. Übrigens, bei denen hat auch mal das Lager irgendwie rau gelaufen. Habe ich das eingespannt, gedreht und links wieder und jetzt läuft es ab. Oder jetzt, also damals, dann lief es auch
Okay.
wieder ganz normal. Wahrscheinlich war da irgendwas mit dem
Na,
Einpressen
das kann auch
oder.
sein, wenn da so ein bisschen Flugrost ist oder was weiß ich, dass es einfach wieder ein bisschen bewegt werden muss. Also rein theoretisch kann man auch Rillenkugellager warten. Man kann die Dichtungen abmachen und kann die ausspülen mit WD-40, dann das ganze Fett rausspülen und neu fetten. Das Problem ist so ein bisschen, du musst das Fett reinpressen eigentlich. Also nur oberflächlich ist es halt
Eigentlich.
schwierig. Du musst es halt reinpressen. Es gibt zum Beispiel von Chris King gibt es eine richtige Fettpresse für deren Lager. Da wird sozusagen, das wird so draufgebaut und dann wird das einmal so durchgepresst, dass das in jede Ritze reinkommt. Wenn du das nicht tust, dann kann das sein, dass du nur die äußere Fläche irgendwie fettest und das ist. Und man muss halt auch bedenken, wenn die Lager sich abnutzen, ist es so, dass Spiel entsteht, weil Material abgetragen wurde. An den Kugeln und an den Rillen. Und wenn du Spiel hast, da kannst du warten, wie du willst. Das Spiel kriegst du halt nicht wieder raus. Also bei den Carbon-TI-Naben, die ich nutze, kannst du wenigstens noch das Spiel ein bisschen ausgleichen, indem du die Vorspannung der Lager erhöhst. Und das muss man aber, man muss wissen, wie das geht. Und
Aber
das,
weißt du, generell
ja.
in den letzten Jahren habe ich eigentlich noch nie mit Laufrädern bei den Lagern Probleme gehabt, außer an meinem ersten Lightspeed, das war glaube ich 1900. Quatsch, 1900, 2018 bekommen. Da war nach einem Jahr bei Easton waren schon die Lager hinüber und Easton ist bei uns Dietzenbach um die Ecke, ja. Im Nachbar, zumindest damals, ich weiß nicht, ob die heute noch da sind, also der Importeur, wurden einmal getauscht und ein Jahr später waren sie schon wieder hinüber und seitdem liegen die bei mir immer noch im Keller. That's it. Aber ansonsten habe ich noch nie mit diesen Industrielagern Probleme gehabt.
Nee, also man muss dazu sagen, dass je nachdem, welche Lager verwendet werden. Also in den Carbon-TI-Naben, die ich nutze, sind SKF-Lager drin, die sind ziemlich gut. In den Erase sind, glaube ich, auch SKFs drin. DT Swiss, ich weiß gar nicht, wer ja die für DT Swiss macht, aber die benutzen auch gute Lager. Hast du schon mal eine DT Swiss Nabe aufgemacht und
Nö, da habe ich noch
reingeguckt?
keinen Bedarf gehabt bisher. Gott
Okay.
sei Dank.
Also die erkennt man daran, diese Lager, die sind auf der einen Seite haben sie einen roten
Ja,
Dichtungsring
genau.
und auf der anderen Seite einen schwarzen. So, was bedeutet das? Der rote Dichtungsring ist immer der, der außen sitzt. Der hat eine doppelte Lippe als Abdichtung. Das heißt, er dichtet besser ab gegen Feuchtigkeit, hat aber auch ein bisschen mehr Widerstand, weil du natürlich mehr Fläche hast, Gummi auf Metall, die reibt. Man sieht ja manchmal, dass Leute zeigen wollen, wie toll ihre Kurbeln oder ihre Laufräder laufen und dann stoßen sie es so an und dann läuft es ewig. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass das ziemlich miese Abdichtung hat, weil ein Kugellager mit einer guten Abdichtung hätte auch ein bisschen Widerstand. Also,
Hört, hört. Okay, ja.
das heißt,
Ja.
nur als Beispiel. Ich hatte letztes Jahr Besuch von einem Team-Member von hier von Alpecin de Koenig. Der ist hier aus dem gleichen Vorort Berlins. Und der hat mich besucht und dann haben wir so ein bisschen über Laufräder und über Technik gesprochen und dann hat er mir verraten, dass die im Rennen bei ihren Shimano-Laufrädern irgendwie die Dichtungen von den Kugellagern entfernen, damit sie weniger Widerstand haben. Das bedeutet aber auch, wenn du einmal im Regen gefahren bist, brauchst du
Weg.
halt neue Lager. Wenn du gesponsert wirst, kein Thema.
Egal.
Da brauchst du gar keine Dichtungen, weil du fährst das Ding einmal auf Performance, fährst alles kaputt und im Zweifel hat es dich aufs Podium gebracht. Für alle anderen, die selber ihr Material bezahlen müssen, macht das halt überhaupt keinen Sinn.
Also ich könnte jetzt
Also.
fast sagen, für alle anderen, die ihr Material selber bezahlen müssen, kriege ich bei dir einen Laufradsatz für eine Summe, die ist jetzt auch nicht niedrig, also nach
Nee, genau,
Hochperformance,
das sage ich auch immer, es ist nicht wenig Geld, aber
aber
es
es bringt
ist.
dich nicht um. Also wenn ich jetzt so beispielsweise sehe, was eben Princeton etc. oder ja, die mit dem Wellenformat angefangen haben, für ihre Laufräder aufrufen,
Ja.
also das könnte ich mir momentan nicht leisten. Also ich meine, oder wollte ich mir nicht leisten. Das ist ja.
Nee, da gibt es auch, für mich ist so der Pinnacle des Bullshit-Marketings, das sage ich jetzt einfach, auch wenn ich mir wahrscheinlich damit keine Freunde machen, ist Lightweight. Also ein Lightweight-Laufradsatz für 8000 Euro ist einfach absurd. Und die haben auch völlig verpennt, zum Beispiel mit den Maulweiten breiter zu werden. Die bieten 18 mm Maulweite
Ach,
an,
das stimmt, ja. Ich meine,
wo du denkst, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
nein, Lightweight war damals, zu Jan Ullrichs Zeiten, war
Ja.
das Top-Produkt, aber es hat sich ja alles
Ja.
weiterentwickelt, auch wenn du jetzt
Genau.
die Form, das Shape der Felge siehst, ja, die ja bei denen, soweit ich weiß, immer noch so ist, wie das zu Anfang
Bauform
war.
und dann muss man auch darüber sinnieren, ob ein fester Verbund von Felge, Speiche und Narbe, so wie bei deren Topmodell, ich glaube Meilenstein, ob das so richtig sinnvoll ist, auch für Leute wiederum, die ihr Material selber bezahlen müssen, weil wenn du da einen Defekt hast, dann kannst du einfach das ganze Laufrad irgendwie, entweder du findest jemanden, der es dir repariert. Ich weiß nicht. Also ich,
Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, so eine Lusche wie ich, ja, der sowieso nie so an der Kante fährt, wettkampfmäßig, dass mir irgendwas passieren könnte, ja, also Materialschäden habe ich ganz selten, ja, kann ich natürlich sagen, ich fahre jetzt so ein Lightweight, weil ich möchte einfach mal zeigen, was ich habe. Ja,
Ja.
dann kann ich das verstehen. Aber es gibt ja auch ganz viele, die wirklich kompetitiv in einem Jedermann-Rennen fahren, beispielsweise.
Und die
Ja,
fahren
die
dann so live.
kreiseln, die machen, was sie tun. Das würde ich persönlich nie tun, aber okay, jeder, wie er möchte. Ja,
Ja.
und die fahren sich dann so einen Laufradsatz kaputt. Mahlzeit. Ja, also von daher.
Ja, und aber also viel wichtiger finde ich eigentlich der Punkt, und da sind wir jetzt auch bei viele der etablierten Marken, die haben, ich habe das Gefühl, dass die Angst haben, neue Dinge auszuprobieren, und es dauert immer sehr lange, bis sie nachziehen mit einer Produktinnovation. Und dann machen sie es auch irgendwie so, wie ich denke, ich würde es halt so nicht machen. Also ich finde zum Beispiel, also ich weiß noch, als ich angefangen habe, breite Maulweiten zu bauen, das war vor 4 Jahren. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Gravel-Laufradsatz mit 29 mm habe ich mir vor 4 Jahren gebaut. Und da haben die Leute noch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, oh, ist doch absurd, das braucht doch keiner, das ist doch viel zu breit, wer soll denn das fahren und das ist doch zu schwer und bla bla bla. So, 2 Jahre später kam Zipp dann mit dem Explore 303 raus. 32 mm Maulweite, irgendwie mega breit. Aber dann dafür auch relativ schwer, fand ich. Ja, und dann denke ich so, okay, also irgendwie, ich wusste es eigentlich, dass es gut ist. Und also, und jetzt wollen alle so breit, wie es geht. Und alle gehen auch mit Reifen immer breiter, immer breiter. Und ich habe mich irgendwo eingependelt. Also ich habe zum Beispiel selber auch einen Prototypen von einem 32 mm Laufradsatz. Ich finde aber die schmalere Maulweite 29 finde ich besser, weil es ein besserer Allrounder ist. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo der Reifen auch so breit aufbaut im Vergleich zu der eigenen Breite, dass die Form sich verändert und er wird eher wie ein Kasten, als halt, dass er rund ist.
Also wie
Und
so eine
die, genau.
Niederquerschnittsbereifung oder wie
Und
auch beim Auto, ne?
das,
Diese.
was du an Volumen dazu gewinnen möchtest, das wird wieder relativiert, wenn die Maulweite zu breit ist. Das stelle ich halt fest, wenn ich mit diesen sehr breiten Dingern fahre. Da ist dann, auch wenn das freigegeben ist technisch, dass ich dann 40er-Reifen drauf fahren kann, ich finde es nicht so gut wie auf der 29er Maulweite. Das ist einfach so. Und ich probiere halt selber viel aus, und ich habe kein Labor, wo ich das dann so belegen kann, aber ich habe ein gutes Gefühl dafür, so was fährt sich gut, was performt gut, und versuchen so mich daran zu orientieren. Und was
Das
die
hört sich
Breite
alles
der Reifen
spannend
anbelangt, ist
an.
es zum Beispiel auch im Gravel-Bereich gerade so, dass die Leute dann anfangen, jetzt so Mountainbike-Bereifung zu fahren auf ihren Gravel-Rädern. Und ich finde, dass das Lenkverhalten auf einer klassischen Gravel-Geometrie Irgendwo ist bei mir so die Grenze bei 50 Millimetern, alles was drüber ist. Ich finde, das lenkt sich dann und fährt sich halt nicht mehr so agil und so gut.
Ja, das wobbelt so komisch, habe ich festgestellt. Ich weiß es nicht. Also ich kann das
Ich
nicht beschreiben.
mag es einfach nicht. Also
Genau.
wenn dann, wenn ich breite Reifen fahren will, dann werde ich im Umfang kleiner, also 650B. Da fahre ich auf dem Gravel, zum Beispiel auf meinem Titanrad, fahre ich da einen 57er Reifen, aber der ist halt kleiner im ganzen Umfang. Das heißt, der ist im Gesamtumfang vergleichbar mit einem 40er, 42er oder so ähnlich.
Genau.
Diese
Ja, absolut.
Mountainbike-Bereifung oder Größe auf Dings sehe ich nicht so richtig. Also nicht für mich.
Naja, jetzt mal eine andere
Ja.
Frage. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, denn wir
Ja.
reden jetzt schon eine Stunde etwa. Ich
Krass,
dachte immer
okay.
so 30
Wow.
Minuten. Ist super
Ja, wow.
interessant,
Ja.
aber kann mal jemand vorbeikommen und sagen, ich möchte einfach mal einen Laufradsatz testen und dann mit dir
Wenn ich
überlegen,
in der
was wir
Lage
machen
habe,
sollen.
grundsätzlich ja.
Ah
Also ich
ja.
habe meistens auch Räder, die aufgebaut sind, wo vergleichbare Laufradsätze drauf sind. Ja, grundsätzlich ja, kann ich besuchen. Also am besten über die Webseite ein Formular ausfüllen, Termin machen und dann kann man sich hier verabreden zu einer Probefahrt.
Website, Bockstein.bike
Nee, also
oder
die
Icon.
Laufradseite ist icon.bike. Also,
Icon. Ich blende das auch mal hier nochmal
genau.
ein oder ich blende es jetzt ein,
Gucken,
aber
ob
natürlich im
man.
Nachhinein. Ja, genau, Icon. Ja, man kann es nicht so genau lesen, aber ja. Ist
Ja,
vor allem
es
schön
sind ja nicht
dezent, ja.
Verhältnisse.
Es ist vor allem schön dezent, ja. Ich mag das gar nicht so,
Genau.
wenn der Markenname riesig irgendwo so pullt.
Nee, da bin
Das
ich auch immer im Dilemma. Also ich habe einige Leute gehabt, die mir gesagt haben, was, du musst das viel fetter auf die Felgen, du musst das wie die anderen machen. Ja,
An
genau.
das musste ich mich richtig gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
Das hat mir am Anfang gar nicht
also
gefallen.
meine Felgen haben alle gelaserte Logos, die sind sozusagen nicht immer sichtbar. Also im bestimmten Winkel sieht man das. Aber
Ja. Oh, cool.
genau,
Ja, das
ich finde
changiert so ein
das schön
bisschen.
dezent. Bei
Ja.
dem Rennrad-Laufradsatz habe ich das jetzt so gemacht, da sind drei gelaserte Logos, die sind dann auch größer. Und das ist jetzt mal ein Versuch zu gucken, ob Leute irgendwie auch darauf Bock haben. Also es ist halt, glaube ich, bei vielen Rennradleuten so, und das meine ich, das ist so ästhetikgetrieben. Die sehen, die Profis fahren ja diese großen Logos, weil die Firmen, die die sponsern, wollen natürlich,
Logisch.
dass die Logos gelesen werden. Und die fühlen sich nicht pro genug, wenn die Logos nicht auch bei ihnen ganz fett drauf sind.
Okay. Ja. Das fühle ich
Dann wird's.
anders, aber gut. Also jetzt, du hast also auch dann einen Lagerbestand. Das heißt jetzt nicht, wenn jemand ein Laufrad, das nicht custom ist, von dir haben möchte, dass du nicht mit zum hohen Prozentsatz sagst, das kann ich morgen ausschicken. Ist das so oder?
Genau, ja, also ich versuche immer einen guten Lagerbestand an Felgen da zu haben. Die Narben, bei den Narben ist das so, du kannst ja eine Farbe auswählen bei Pro und Elite. Und deswegen habe ich nicht einen riesen Lagerbestand, aber die kommen aus Europa, also entweder Belgien oder Italien. Das geht normalerweise binnen von ein paar Tagen. Also wenn der Lagerbestand der Felgen in Ordnung ist, dann sind es so zwischen 7 und 10 Tagen Lieferzeit maximal.
Für nichts. Okay.
Genau, das ist auch die Idee, dass du ins Regal greifst, ins virtuelle Regal und dass du dann relativ schnell deine Laufräder bekommst. Bei Custom hängt es von den Komponenten ab, was du haben willst. Und was ich auch noch sagen wollte, ich bin Anfang Juni bin ich in Münster. Schotterkoffee haben mich eingeladen auf so eine Veranstaltung. Wir fahren 80 Kilometer durch den Teutoburger Wald und danach gibt es so eine Mini-Expo. Da werde ich dann auch Laufräder dabei haben, die man sich da live angucken kann.
Ja.
Wir fahren durch den Teutoburger Wald. Also es gibt eine 80er und eine 120er Runde. Ich fahre die etwas kürzere, weil ich auch die Expo dann vorbereiten muss. Und dann am Sportzentrum Münster, das ist ein Café in der Nähe von der Sportuni oder so.
Also
Campus
ich
nennt
käme
sich das,
vorbei,
glaube ich.
wäre ich nicht schon in Schweden, würde ich sagen. Weil jetzt bin ich schon so ein bisschen angetriggert. Also ich glaube, mein nächster Laufradsatz könnte, möchte ich nicht
Ja.
versprechen, aber könnte auch ein Icon werden. Also
Ja.
hat mich jetzt enorm interessiert, habe viel dazu
Schön.
gelernt heute. Xaver, habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die du erwartet hättest von mir?
Nö, eigentlich
Nee.
nicht. Man kann sich bei mir auf der Seite einfach umgucken. Also es gibt die Serienprodukte, Icon selber, und auf der Bockstein-Seite kann man auch Custom bestellen. Das heißt, wenn man spezifische Wünsche hat, optischer Natur, technischer Natur, also ich kann vieles, vieles anbieten. Also ich habe Zugang zu den meisten Marken. Genau. Also
Super.
geplant sind jetzt auch demnächst irgendwann Mountainbike-Laufradsätze, also dann auch als Serie. Da gibt es halt so verschiedene Sachen, die man bedienen will. Also Cross-Country. Da habe ich irgendwie so ein Modell, das ich selber fahre. Das liegt bei 1100 Gramm. Für so eine breite Maulweite, 145 Kilo Freigabe, das ist schon ziemlich cool.
Und es wird auch noch so ein Enduro-Trail-Ding kommen. Das ist dann ein bisschen schwerer, aber auch super robust. Ja.
Ja, klasse. Dann sage ich erstmal vielen Dank. Ich möchte jetzt das nochmal
Danke
sagen,
dir.
aber ich habe es
Ja.
auch nachher schon vorher gesagt, im Vorspann. Ja,
Ja.
es wird wieder Leute geben, die jetzt sagen, du machst ja nur Werbung. Wenn also jemand glaubt, dass das Werbung ist eigentlich anders definiert, weil ich habe dich angefragt, du zahlst mir
Ja.
extra dafür und so weiter, ist das keine Werbung. Ja, auch
Ja.
wenn man sich das Tourmagazin kauft, wird auch über Material geschrieben, vor allen Dingen. Ja, und das ist dann auch keine Werbung, weil Werbung und redaktioneller Teil ist eben getrennt. Ja, aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, es ist Werbung. Leute, ist halt Werbung. Dauerwerbesendung mag auch sein. Ich sage es auch vorher nochmal, dann sind sie alle zufrieden. Klar, so ist es
Wir haben
halt.
doch auch über andere Marken gesprochen, also war
Das
es keine
stimmt. Ja,
Werbung.
aber die Leute, das
Und
Kunden
ich habe
ja
auch
auch
nicht
schon.
schlecht über andere Marken gesprochen. Ich habe ein paar Sachen angesprochen, die
Nein,
ich
vielen
vielleicht
Dank,
so
ja.
nicht machen
Genau.
würde. Aber ich
Ja.
arbeite ja auch mit vielen anderen Marken zusammen, also was die Narben anbelangt, Speichen und so weiter.
Genau, ja.
Ich lasse halt die Felgen herstellen in Asien nach meinen Wünschen und nach dem, was ich gut finde. Im Übrigen, der Fabriken, die mich beliefert, die beliefern auch Duke. Also, das heißt, also sind jetzt so.
Ich wollte es eben mit Werbung nochmal gesagt haben, weil das bekomme ich überall um die Ohren gehauen, wenn ich
Ja.
auch denke, Leute, ja. Aber gut.
In dem Moment, wo man im Netz öffentlich wird, gibt es sowieso auch Leute, die meckern. Also es gibt Leute,
Natürlich,
die
ja.
meckern über alles. Das ist wirklich
Natürlich, ja.
unfassbar. Also,
Ja, jetzt
vielen
hoffe ich
Dank, ja?
erstmal, ja, vielen Dank an dich. Wir hoffen jetzt erstmal, dass die Aufnahme geklappt hat, weil das war ja so quasi so jetzt ein bisschen
Ja.
mein Prototyp, ja,
Ja,
quasi
alles gut.
Prototyps-Laufräder. Gucken wir und dann
Viel Erfolg bei der Vetternrundfahrt.
ja, vielen Dank.
Gutes Durchhalten.
Ja, ich bin voll fit, klappt schon. Also danke nach Berlin.
Danke
So,
dir.
das war die erste Folge der
Tschüss.
Rennrad-WG Klos trifft.